der tägliche Einkauf ist kein Luxus, keine Geldanlage und kein freiwilliges Konsumexperiment. Gegessen werden muss immer. Umso brisanter ist die Feststellung, dass sich Lebensmittel und alkoholfreie Getränke von Januar 2020 bis Juni 2025 um 36,3% verteuert haben. Der allgemeine Verbraucherpreisindex legt im gleichen Zeitraum um rund 22% zu. Wie lange kann eine Regierung eine solche Lücke als normale Marktbewegung behandeln, bevor daraus eine soziale und wettbewerbspolitische Frage wird? Die Zahlen belegen keinen flächendeckenden Preismissbrauch. Sie belegen aber, dass der Kassenbon erheblich schneller gewachsen ist als das durchschnittliche Preisniveau. Der Kassenbon ist sozialer als jede Statistik. Besonders kräftig stiegen nach Angaben der Bundesregierung die Preise für Geflügelfleisch, zahlreiche Molkereiprodukte, Eier, Speisefette, Speiseöle und Zucker. Geringer fiel die Teuerung unter anderem bei Obst, Fisch, Meeresfrüchten, Getränken und Fertiggerichten aus. Diese Differenzierung ist wichtig. Die Zahl von 36,3% bedeutet nicht, dass jedes Lebensmittel exakt so viel teurer wurde. Sie bedeutet auch nicht, dass die Preise aktuell mit derselben Geschwindigkeit weiter steigen. Die Zahl beschreibt einen über den gesamten Zeitraum aufaddierten Durchschnitt. Für Verbraucher ist dieser statistische Hinweis jedoch nur begrenzt tröstlich. An der Kasse zählt nicht der Durchschnitt, sondern die konkrete Summe für Milch, Brot, Eier, Fleisch, Gemüse und Öl. Die Belastung trifft zudem nicht alle Haushalte gleich. Wer ein hohes Einkommen erzielt, kann steigende Lebensmittelkosten häufig durch geringere Sparraten oder den Verzicht auf andere Ausgaben auffangen. Bei niedrigen Einkommen konkurriert der Einkauf dagegen unmittelbar mit Miete, Energie, Mobilität und notwendiger Kleidung. Nach Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe verwenden einkommensschwache Haushalte einen besonders großen Anteil ihrer Mittel für Grundbedürfnisse. Damit wirkt die Lebensmittelteuerung faktisch regressiv. Je weniger ein Haushalt besitzt, desto schwerer wiegt jeder zusätzliche Euro auf dem Kassenbon. Die Ursachen des Preissprungs sind vielschichtig. Pandemiebedingte Lieferprobleme, gestiegene Energie- und Transportkosten, teurere Düngemittel, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, Ernteausfälle und internationale Rohstoffschwankungen haben die gesamte Wertschöpfungskette belastet. Hinzu können höhere Lohnkosten, Verpackungskosten und Finanzierungskosten kommen. Ebenso wäre es unseriös, Gewinne grundsätzlich aus der Analyse auszublenden. Eine Untersuchung des Internationalen Währungsfonds kam für die Eurozone zu dem Ergebnis, dass Importpreise und Unternehmensgewinne in der Inflationsphase 2022 und Anfang 2023 erhebliche Beiträge leisteten. Das beweist allerdings weder überhöhte deutsche Supermarktpreise noch illegale Absprachen. 4 Konzerne, aber kein Beweis für Preisabsprachen. Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist hochkonzentriert. Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland vereinen nach Angaben des Bundeskartellamtes mehr als 85% des Umsatzes auf sich. Das ist noch kein Beweis dafür, dass diese Unternehmen gemeinsam Preise festsetzen oder die Teuerung verursacht haben. Eine solche Behauptung wäre ohne belastbare Ermittlungen unzulässig. Die Konzentration schafft jedoch eine erhebliche strukturelle Machtposition. Das gilt gegenüber Lieferanten, kleineren Wettbewerbern und letztlich auch gegenüber Verbrauchern. Wer den größten Teil des Marktes kontrolliert, prägt Sortimente, Konditionen, Eigenmarken und den Zugang zu den Verkaufsflächen. Auch die Monopolkommission sieht die Konzentration kritisch. Ihr Sondergutachten zur Lebensmittellieferkette beschreibt eine zunehmende Marktmacht im Handel und teilweise auch bei Herstellern. Außerdem beschreibt das Gutachten gestiegene durchschnittliche Margen. Gleichzeitig warnt die Kommission davor, jede Preisentwicklung allein dem Einzelhandel zuzurechnen. Genau an diesem Punkt muss die Debatte sauber bleiben. Marktmacht ist ein erhebliches Wettbewerbsrisiko. Sie ist aber noch kein Beweis für eine konkrete Manipulation. Sie rechtfertigt schärfere Kontrollen, bessere Daten und eine konsequente Fusionsaufsicht. Sie rechtfertigt nicht automatisch staatlich festgelegte Verkaufspreise. Die Bundesregierung vertritt eine zurückhaltendere Position. In einer Antwort vom Juni 2026 erklärte sie, keinen spezifischen Zusammenhang zwischen krisenbedingten Lebensmittelpreisen und der Marktstruktur des Einzelhandels zu sehen. Steuerliche Änderungen bei Lebensmitteln seien derzeit nicht vorgesehen. Auch eine Preis- und Kostenbeobachtungsstelle nach französischem oder spanischem Vorbild lehnt die Bundesregierung ab. Als Gründe nennt sie einen erheblichen Personalbedarf und Finanzbedarf, fehlende Kostendaten und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Das klingt verwaltungstechnisch nachvollziehbar. Politisch wirkt es dennoch wie eine Kapitulation vor der Intransparenz. Gerade weil Daten fehlen, soll auf ihre systematische Erhebung verzichtet werden. Transparenz statt politischer Blindflug. Eine Preisbeobachtungsstelle würde nicht automatisch niedrigere Preise schaffen. Sie könnte aber offenlegen, auf welcher Stufe sich Preise, Kosten und Margen besonders stark auseinanderentwickeln. Genau darin liegt ihr Wert. Eine Machbarkeitsstudie des Verbraucherzentrale Bundesverbandes kommt zu dem Ergebnis, dass ein solches Instrument grundsätzlich umsetzbar wäre. Voraussetzung wären klar geregelte Meldepflichten, eindeutige Zuständigkeiten und ein verlässlicher Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten. Wer dagegen eine Begrenzung der Gewinnmargen fordert, muss wesentlich genauer erklären, welche Marge gemeint ist. Ebenso muss geklärt werden, wie notwendige Investitionen berücksichtigt und Ausweichreaktionen verhindert werden sollen. Pauschale Deckel für Margen können Lieferengpässe, Qualitätsverluste oder eine Verlagerung von Kosten auslösen. Nullsteuer oder zielgenaue Entlastung. Auch die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel klingt einfacher, als sie aus Sicht des Staatshaushalts tatsächlich ist. Die Bundesregierung räumt ein, dass einkommensschwache Haushalte überproportional viel Geld für Lebensmittel ausgeben. Sie erklärt außerdem, dass Steuersenkungen bei Lebensmitteln vergleichsweise stark an Verbraucher weitergegeben werden. Ein Nullsteuersatz auf bereits ermäßigt besteuerte Lebensmittel und Leitungswasser würde nach ihrer Schätzung jedoch rund 18 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Bei einer Ausweitung auf weitere Lebensmittel könnten es bis zu 22 Milliarden Euro werden. Eine solche Entlastung wäre sichtbar und unbürokratisch. Sie würde in absoluten Beträgen, aber auch Haushalten zugutekommen, die keine Unterstützung benötigen. Die überzeugendste Antwort liegt deshalb vermutlich nicht in einer einzigen spektakulären Maßnahme. Notwendig wären eine echte Transparenz bei Preisen und Margen, eine strengere Kontrolle weiterer Übernahmen, konsequente Missbrauchsverfahren, bessere Vergleichsmöglichkeiten für Verbraucher und zielgerichtete Entlastungen für Haushalte mit niedrigen Einkommen. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob jeder Preisanstieg politisch verhindert werden kann. Das kann er nicht. Erklärungsbedürftig ist vielmehr, weshalb der Staat bei einem der konzentriertesten und sozial sensibelsten Märkte des Landes so wenig darüber wissen will, wer zwischen Acker, Fabrik und Supermarktkasse welchen Anteil erhält.